Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Dankeschön. Jawohl, wir sind in dieser Predigtreihe und Samuel hat es gerade schon angekündigt. Heute ist vorerst der letzte Teil. Es kommt noch ein sechster Teil von Epheser, die Waffenrüstung Gottes. Dazu machen wir nochmal eine extra Predigtreihe, auf die freue ich mich jetzt schon. Und jawohl. Und bei den ersten Teilen, die wir hatten, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich hoffe es, weil die ersten Teile, die wir von Epheser hatten, da ging es um die Identität, die wir nun in Christus haben. Ja, was wir jetzt für eine Position haben. Und das war mehr so theoretisch ausgelegt, um erstmal eine Basis zu schaffen. Und jetzt in den letzten beiden Teilen soll es praktisch werden. Daniel hat es letzten Sonntag schon gemacht und hat darüber gesprochen, wie wir Jesus ähnlicher werden können und was wir für ganz konkrete Entscheidungen in unserem Leben treffen können. Und ich möchte dich ermutigen, falls du sie dir nicht angeschaut hast, dann tu das nochmal, weil die hatte Power und die hatte das Potenzial für jeden Einzelnen, der sagt, okay, ich gehe diese Predigt an und schaue mal, was ich praktisch da für mein praktisches Leben rausziehen kann, hat sie das Potenzial, das Leben wirklich zu verändern. Und das heutige Thema ist ein spannendes Thema, ich freue mich darauf und bin auch ein bisschen unsicher, wie das wird, mal gucken, aber es wird gut werden, da bin ich mir sehr sicher. Und dieses Thema ist besonders für die interessant, die in einer Ehe sind. Es wird darum gehen, die Aufgabe der Frau, die Aufgabe des Mannes in der Ehe. Und deswegen ist top für diejenigen, die schon in einer Ehe sind, sich mal wieder zu reflektieren, okay, bin ich noch auf dem Weg, den Gott sich für mich und meine Ehe wirklich überlegt hat? Es ist auch top für die, die wie ich kurz vor der Ehe stehen und sagen, ja okay, ich schaffe jetzt schon mal eine gute Basis. Aber auch für diejenigen, die sagen, okay, hey, ich bin noch gar keiner Ehe oder was auch immer und das kommt erst später, möchte ich dich ermutigen, hör zu und schau, was Gott dir sagen möchte, weil bevor du dich auf die Suche nach dem perfekten Ehepartner begibst, ist es gut, erstmal selber zum perfekten Ehepartner zu werden. Und ich glaube, da kannst du heute eine gute Basis legen. Und auch wenn du sagst, nee, mit Ehe habe ich gar nichts am Hut, das ist kein Thema oder was auch immer, hör gerne trotzdem zu, weil es wird nicht nur um Ehe gehen, sondern es geht auch um zwischenmenschlichen Umgang miteinander und auch darum, wie Gott Gemeinde sieht und wie wir Gemeinde leben sollen. Und vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, das habe ich auch heute Morgen schon gehört beim Gebet, was will der mir denn über Ehe erzählen? Der ist doch noch grün hinter den Ohren, ich habe hier schon meine 35 Jahre Ehe hinter mir und der ist noch nicht mal in der Ehe drin, was will der mir erzählen? Kann ich nachvollziehen, wenn vielleicht der eine oder andere diesen Gedanken hat? Das Ding ist nur, und das möchte ich unterstreichen, es geht heute nicht darum, was ich hier erzähle, sondern es geht darum, was Gott durch mich dir zusprechen möchte und ich bete jedes Mal dafür, dass er es tut und deswegen tust du gut daran, trotzdem zuzuhören. Ja? Okay, sehr schön. Lass uns starten in den ersten Vers und zwar Epheser 5, Vers 22 und zwar, ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Zabam, mit diesem Vers kann man doch mal eine Predigt starten. Sauber, genau das, worüber Samuel schon gesprochen hat. Das ist ein Vers, der wurde sehr in der Vergangenheit und auch heutzutage noch sehr stark von Kirchen missbraucht, wurde sehr stark von vielen Männern wurde er missbraucht, um Sachen auszusagen und die Frauen in irgendeine Richtung zu drängen, die nicht Gottes Plan ist und die diese Bibelstelle auch nicht aussagt. Und ich möchte einen Punkt hier ganz klar aufzeigen, speziell an uns Männer. Männer, dieser Vers ist nicht an uns adressiert. Das ist ganz wichtig. Da steht, ihr Ehefrauen. Ja? Es gibt Verse in der Bibel, die nicht an dich adressiert sind. Und wenn du es nicht glaubst, möchte ich dich in einen Vers nur mal kurz, um das zu veranschaulichen, mit reinnehmen. Hesekiel 4, Vers 12, da lesen wir nämlich, wie Gerstenfladen sollst du das Brot zubereiten und essen. Vor aller Augen sollst du es auf Menschenkot backen. Wenn du glaubst, dass jeder Vers in der Bibel an dich gerichtet ist, dann guten Appetit. Es ist nicht so, ja? Nicht jeder Vers ist an dich gerichtet. Und genauso ist Epheser 5, Vers 22 nicht an uns Ehemänner gerichtet. Ja, ganz wichtig. Und deswegen, auch das möchte ich nochmal ganz zu Beginn aufzeigen, sowohl Jesus als auch Paulus haben aufgezeigt, und das war für damalige Verhältnisse nicht selbstverständlich, Ehefrauen und Ehemänner, Männer und Frauen sind gleichwertig. Ja? Und durch diese Brille müssen wir diesen gesamten Abschnitt lesen. Und Paulus fordert hier nicht auf, die Männer ihre Frauen zu unterwerfen, sondern er fordert die Ehefrauen auf, sich unterzuordnen. Und das ist etwas Entscheidendes. Unterordnung kann nicht erzwungen werden, sondern Unterordnung ist eine Entscheidung, die die Person, die sich unterordnet, von ihrem Herzen aus trifft. Ja? Und ich möchte am Anfang auch noch einmal aufzeigen, weil ich das glaube, dass es wichtig ist, aufzuzeigen, was Unterordnung, wenn wir sehen, okay, die Frauen sollen sich unterordnen, was Unterordnung nicht ist. Unterordnung bedeutet nicht, sich zum Fußabtreter machen zu lassen. Unterordnung bedeutet auch nicht, irgendwie ein schlechtes Selbstbewusstsein zu haben. Und Unterordnung bedeutet auch nicht, diese Einstellung zu haben, okay, ich bin nicht, ich kann nichts. All das ist Unterordnung im Bild der Bibel nicht. Sondern wann immer die Bibel von Unterordnung spricht, bedeutet es immer, den Fokus auf dem anderen zu haben. Zu schauen, okay, wie kann ich ihm dienen, wie kann ich ihm Gutes tun und den anderen zu respektieren. Und im Bereich der Ehe bedeutet es speziell für die Ehefrauen, den Mann in der Position, die Gott ihm für die Ehe gegeben hat und die Aufgabe, die Gott ihm für die Ehe gegeben hat, zu respektieren und darin zu bestärken, weil das ist nichts Leichtes. Zu der Aufgabe der Männer kommen wir gleich. Dass es nichts Einfaches und die Aufgabe der Frauen ist, ihn dort zu respektieren, aber ihn da auch zu bestärken und zu helfen, in dieser Position zu leben und Ehe, sich so in die Ehe zu investieren, wie Gott es sich wünscht. Und gleichzeitig, dass die Frau sich selber in die Ehe so investiert, wie es Gottes Plan für Ehe ist. Und ich habe eben gerade am Anfang gesagt, diese Predigtreihe oder diese zwei Predigten sind jetzt sehr praktisch ausgelegt und deswegen habe ich es mir, wie so häufig, auch nicht nehmen lassen und ein paar Schritte mitgebracht, das mache ich mal sehr gerne, ein paar praktische Schritte, wie speziell ihr Frauen, aber auch wir Männer können uns da eine fette Scheibe von abschneiden, Ehe so leben können, wie Gott es sich wünscht und auch ein Stück weit Ehe in Unterordnung leben können. Und zwar, der erste Schritt ist, sprich wertschätzend. Sprich wertschätzend über deinen Mann, auch wenn er nicht da ist. Das ist ganz wichtig. Ich sage es immer wieder, Worte haben Macht. Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben liegt in der Gewalt der Zunge. Jedes Wort, welches du aussprichst, hat entweder Tod oder Leben zur Folge. Ihr Frauen, bitte sprecht wertschätzend über eure Ehemänner. Und nörgelt nicht rum. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr irgendwelche Punkte habt, und das ist sicherlich in vielen Punkten mehr als nachvollziehbar, wo ihr nicht einverstanden damit seid, wie euer Gott. Moment. Das nehme ich nochmal zurück. Wie euer Mann, das ist ein großer Unterschied, wie euer Mann euch liebt. Eieiei. Ich wusste, es wird heikel, ja. Wie euer Mann euch liebt, dann sagt es ihm entweder wertschätzend oder nehmt ihn ernsthaft beiseite und sagt, hey, das ist nicht cool, das fände ich cool, wenn wir das ändern würden oder wenn du das ändern würdest. Auf jeden Fall so, nörgelt nicht rum, erst recht nicht vor anderen. Das ist ganz wichtig, das ist nicht wertschätzend. Der nächste Punkt ist, bete für ihn. Und zwar nicht manipulativ, okay, Gott macht, dass er endlich das und das tut oder dass er endlich dahin kommt oder sonst was, sondern bete Gottes Liebe, Gottes Fülle über ihn aus, ja, dass er Gottes Plan erkennt und dass er auch erkennt, wie Gott sich für ihn wünscht, was er in die Ehe investieren soll, in eure Family investieren soll. Ja. Der nächste Punkt ist, lass ihm Freiheit. Und Freunde, jeder Mann braucht Freiheit, jeder Mann braucht Freunde, jeder Mann braucht Hobbys, jeder Mann braucht Männer, mit denen er sich zusammentut und über total unnützes Zeugs wie die Bundesliga oder sonst was 5 Stunden lang redet. Das brauchen wir Männer, ja, und wir brauchen es, dass wir uns montagsabends um 19.31 Uhr treffen und eine gute Gemeinschaft haben. Das brauchen wir Männer. Die Männer kommen auch, eure Männer kommen auch wieder zurück und sind dann auch wieder für euch da, aber lasst ihm die Freiheit, seine Freunde, seine Hobbys zu haben. Und als vorletzter Punkt ist, sei dir bewusst, Unterordnung ist nicht Erniedrigung. Lass ihn dich nicht seelisch missbrauchen, lass ihn dich nicht körperlich missbrauchen. Ganz wichtig. Und auch traurig, dass ich das heutzutage sagen muss, aber es ist auch heutzutage immer noch präsenter, als uns bewusst ist, denke ich. Lass dich nicht schlagen. Ja? Sich schlagen lassen hat nichts mit dieser biblischen Unterordnung zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Sei dir dem bewusst. Und sollte es so eine Situation geben, dann sag ihm ganz klar, okay, mach das noch einmal und ich werde mich an eine professionelle Stelle wenden. Und wenn das dann passiert, dann tu es auch wirklich. Das ist ganz wichtig. Der nächste Punkt ist, baue deine Beziehung zu Jesus. Weil, wenn du deine Beziehung zu Jesus baust, dann wird es dich frei machen. Zum einen wird es dich frei machen von dieser ungesunden Abhängigkeitsbeziehung, die heutzutage häufig in Beziehungen vorherrschen, wo die Frau sagt, okay, hey, ich brauche aber die Liebe meines Mannes und er ist mein Ein und Alles und alles, was ich habe, alles, was ich bekomme, das kriege ich von ihm, nur von ihm, deswegen darf ich ihn auch nicht weglassen und deswegen lasse ich mich zur Not auch schlagen oder was auch immer. So entsteht sowas. Baue deine Beziehung zu Jesus, dass du in erster Linie von ihm empfängst und dass du Jesus als deine Priorität Nummer 1 hast und danach darf dein Ehemann kommen, in den du dich investierst, auf jeden Fall. Aber baue in erster Linie deine Beziehung zu Jesus. Und gleichzeitig befreit dich deine Beziehung nämlich nicht nur davon, von ihm nicht in diese Abhängigkeit zu kommen, sondern sie befreit dich auch davon, deinem Mann vergeben zu können, dort, wo er dich nicht so liebt und dich nicht so behandelt, wie es Gottes Plan für ihn und für dich ist. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Locke in ihm den Leiter hervor. Ganz aktiv, indem du sagst, hey, ich würde mich freuen, ich würde mir wünschen, dass du heute Abend mal vor dem Abendessen betest. Oder bei einer Entscheidung, hey, was sind deine Gedanken? Oder dass du einfach ganz aktiv sagst, hey, ich glaube, du hast etwas, was du in unsere Familie investieren sollst. Was ist es? Dass du ihn da ermutigst. Ich glaube, wir Männer, und da nehme ich mich auch gar nicht raus, wir haben heutzutage Schwierigkeiten, in diese Leiterschaft, die Gott sich für uns und unsere Familien wünscht, reinzukommen. Alleine deswegen, weil die Gesellschaft auch immer in eine mehr gegenteilige Richtung geht. Und da kann ich erzählen, dass meine wunderbare Verlobte Rahel das am Anfang unserer Beziehung gemacht hat. Ein paar Wochen, nachdem wir zusammengekommen sind, hat sie zu mir gesagt, ich erwarte, dass du der Leiter in unserer Beziehung bist. Und ich dachte erst so, pff. Bis dahin hatte ich, ohne Witz, ich hatte immer diese Einstellung, okay, sie, die Frau, macht alles, darf alles entscheiden, wir machen alles so, wie sie es will, dann ist sie fröhlich, dann bin ich auch fröhlich, happy wife, happy life und so weiter, ne? Alles darf sie machen und dann bin ich fein raus. So. Diese Einstellung hatte ich. Und nachdem sie das gesagt hat, habe ich dann überlegt, okay, wie funktioniert das überhaupt, der Leiter zu sein? Und habe mich damit auseinandergesetzt. Und ich bin mir sicher, das hat etwas sehr, sehr, sehr Gutes und sehr Wichtiges in unsere Beziehung reingebracht. Und vor allem damit hat sie eine gute Basis geschaffen, weil sie hat damit sich selbst, aber auch mich, in diese Ordnung gebracht, die Gott sich für unsere Beziehung, für unsere Verlobungszeit und auch Ehe wünscht. Ja. Und genau da möchte ich auch jetzt den Bogen auf die Männer schlagen. Wir lesen nämlich einen Vers weiter, was Gottes Plan für die Männer ist. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. Hier wird aufgezeigt, okay, der Mann ist das Haupt der Frau. Also in einer gewissen Art und Weise, der Mann ist der Leiter. Und wenn wir über Leiterschaft reden, auch hier müssen wir wieder sehr stark differenzieren zwischen dem, wie die Welt es sieht und wie Gottes Wort es sieht. Die Welt sieht Leiterschaft oftmals so, okay, der eine sagt, wo es lang gehen, oder der andere muss spuren, der eine kann den anderen rumkommandieren und so weiter. Auch das ist nicht so, was die Bibel unter Leiterschaft versteht, sondern lass uns schauen, was die Bibel sagt. Und wenn wir in die Bibel schauen und nach Leiterschaft schauen, dann finden wir das größte Vorbild, was wir jemals im Bereich Leiterschaft haben können, und zwar Jesus. Jesus war der beste und genialste und perfekteste Leiter, der jemals auf dieser Welt gelebt hat. Und was hat er gemacht? Wie hat Jesus Leiterschaft gegenüber seinen Jüngern zum Beispiel gelebt? Wir lesen in der Bibel ein paar Momente, nachdem er sich bewusst war, okay, mir ist alle Macht gegeben, ich habe göttliche Kraft in mir und so weiter, und alles liegt mir zu Füßen, also Jesus war der Leiter von allem. Als nächstes hat er sich eine Schürze umgebunden und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das ist Leiterschaft, so wie Gott es sich vorstellt. Leiterschaft bedeutet, dem anderen dienen, zu schauen, okay, hey, was kann ich Gutes für dich tun, wenn es Stress gibt, okay, wo bin ich vielleicht in eine falsche Richtung gegangen, hey, hilf mir da wieder auf der richtigen Seite rauszukommen, ja, was kann ich für dich tun? Und Leitung im Reich Gottes hat immer mit Hingabe zu tun und immer mit dienen und immer mit investieren. Und das ist ganz wichtig, und das sollten wir Männer uns wirklich bewusst machen. Wenn die Bibel sagt, dass wir die Leiter in der Ehe sind. Lass uns mal schauen, noch die nächsten drei Verse, Epheser 5, Vers 25 bis 27. Kommt nämlich der nächste Auftrag für die Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Hier steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, genauso wie Christus die Gemeinde liebt. Was für eine Aufgabe. Ist die Frage, wie sollte also der Mann die Frau lieben? So wie Christus die Gemeinde geliebt hat, was hat er getan? Er hat sich selbst für sie hingegeben. Auch das zeigt hier nochmal auf, diese Liebe, diese göttliche Liebe, von der hier gesprochen wird, hat mit Hingabe und Opferbereitschaft zu tun. Ja? Und göttliche Liebe, auch das möchte ich unterstreichen, ist nichts, was ich erst gebe, wenn der andere es verdient hat. Göttliche Liebe liebt unabhängig davon, ob der andere gerade unfair zu mir war oder gut oder böse war oder was auch immer. Göttliche Liebe liebt, einfach weil sie lieben möchte, unabhängig von dem, wie sich der andere verhält. Und das ist der Auftrag, den wir Männer gegenüber unseren Frauen haben, sie mit dieser göttlichen Liebe zu lieben. Und das Interessante ist, auch das möchte ich nochmal unterstreichen, Jesus, das ist so interessant, Jesus liebt die Gemeinde nicht, weil sie schön ist. Jesus liebt die Gemeinde, damit sie schön wird. Das lesen wir in Epheser 5, Vers 25 bis 27. Und zwar lesen wir da, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und dann, wieso hat er sie geliebt? Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Fleck noch Runzeln oder noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus liebt die Gemeinde, damit sie herrlich und tadellos und schön ist. Jesus liebt die Schönheit der Gemeinde hervor. Und er reinigt sie. Und wie reinigt er sie? Durch sein Wort. Jesus wäscht und reinigt und stellt seine Gemeinde als schön dar durch Worte. Und den gleichen Auftrag haben wir Männer in unseren Ehen, in unseren Partnerschaften. in unseren Beziehungen. Ein Mann bringt seine Frau zum Strahlen und zum Leuchten durch Worte und bringt die Schönheit hervor durch Worte. Und ich kenne jemanden, der ist mit einer Frau zusammengekommen und dann nach ein paar Monaten Beziehung hat er angefangen, ihr jeden Abend etwas, irgendeine gute Nachricht mitzuteilen, irgendwas, was er an ihr schön fand. Sowohl äußerliche Sachen, so hey, ich finde, du hast wunderschöne Augen und so weiter, aber als auch innerliche Aspekte, hey, ich finde jeden Abend irgendwas, hey, ich finde das, ich finde deine Lebensfreude so toll oder was auch immer. Und das hat er über Monate gemacht. Und diese Dame, die hatte einen guten Freund in der Gemeinde, der sie schon von Kind auf kannte. Und der hat ihr gesagt, hey, seitdem du mit diesem Typen zusammen bist, leuchtest du von Tag zu Tag mehr und wirst von Tag zu Tag schöner. Ich glaube, das ist genau da, ist das passiert. Dieser Mann hat die Schönheit in der Frau durch Worte hervorgeliebt und hat sie zum Leuchten und zum Strahlen gebracht. Und das ist die Aufgabe, die wir Männer in unseren Beziehungen haben. Also sprich Positives über deine Frau aus. Wir müssen diesen Punkt verstehen. Wenn du deine Frau behandelst, über sie sprichst, zu ihr sprichst, wie über eine Stallmagd, dann wird sie sich fühlen wie eine Stallmagd, wird aussehen, sie wird sich verhalten, sie wird sich anziehen wie eine Stallmagd. Wenn du aber anfängst, über sie zu sprechen, zu ihr zu sprechen, sie zu behandeln wie eine wunderschöne Prinzessin, dann wird sie sich anziehen wie eine wunderschöne Prinzessin, sie wird sich verhalten, sie wird sich fühlen wie eine schöne Prinzessin. Das sollten wir uns bewusst sein. Und vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen, der sagt, ja, aber ich weiß nicht, was gibt es denn da Positives, was kann ich denn da Schönes benennen? Ich habe letztes Mal schon mal über die Macht der Worte gesprochen und nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu und der hat so gesagt, ja, ich habe da jemanden, das war nicht seine Partnerin, aber auch jemand anderen, ich würde gerne Positives reinsprechen, aber ich weiß nicht was. Wenn du irgendwie diese Gedanken hast oder auch sagst, ja, ich weiß nichts Positives, sie hat gar nichts Positives oder was auch immer, möchte ich dir einen Vers aufzeigen. Psalm 139, Vers 14. Und zwar, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Männer, wenn ihr diese Seite, die Gott in eure Frauen geschaffen hat, wenn wir Männer, ich spreche genauso zu mir, ja, das in unseren Frauen sehen wollen, dann ist es unsere Aufgabe, diese Seite an ihr durch unsere Worte, durch unser Handeln, durch unsere Liebe hervorzulieben. Und wenn du sagst, ey, ich weiß nicht was, was ist denn da, dann möchte ich dich ermutigen, frag Gott, was sieht er in deiner Partnerin oder was sieht er in diesem Menschen, wo du was Positives, was du was Schönes hervorlieben willst. Weil vielleicht sind da Seiten in dieser Person, die du selber noch nicht siehst, die Person auch selber noch gar nicht sieht, aber Gott trotzdem in sie reingelegt hat und Gott möchte dich nun gebrauchen, um das in dieser Person hervorzulieben. Und ich möchte dieses Prinzip, dass wir die Schönheit in anderen Menschen hervorlieben können, auch mit einer Geschichte nochmal untermauern. Und zwar gab es mal einen Mann, der hatte ordentlich Krach mit seiner Frau. Und die haben sich nicht nur nicht gemocht, sondern die hatten sich richtig heftig in den Haaren. Und er ist irgendwann zu einem Kumpel gegangen und hat den Kumpel gefragt, okay, hey, ich möchte mich von meiner Frau scheiden lassen, wie kann ich das machen? Und sie dabei maximal verletzen. Und der Kumpel hat ein bisschen nachgedacht und hat dann gesagt, okay, ich weiß was. Tu Folgendes, behandle sie 4 Wochen lang richtig, richtig gut. Wie die wunderbarste Frau, sprich zu ihr in Liebe, behandle sie liebevoll, führe sie zum Essen aus und so weiter. Und nach den 4 Wochen, wo du sie perfekt geliebt hast, lass dich von ihr scheiden. Da hat dieser Mann gesagt, jo, das ist eine gute Idee, das mache ich. Und nach 6 Wochen kam dieser Kumpel auf den Mann mal wieder zu und hat ihn gefragt, ja, hey, wie ist das Single-Sein, wie geht's dir so? Und der hat gesagt, bist du verrückt, ich habe die beste Frau der Welt. Ja, das zeigt dieses auf, was wir haben die Aufgabe in unserem Partner, in anderen Menschen, diese schönen Seiten, die Gott in jeden einzelnen Menschen auf der Welt gelegt hat, hervorzulieben. Und da haben wir Männer einen ganz besonderen Fokus, eine ganz besondere Aufgabe auf. Und ich glaube, dass es Zeit wird, dass wir Männer uns unserer Verantwortung in der Partnerschaft, die wir haben, bewusst werden. Ja? Und dass wir anfangen, unsere Ehen so zu leben und unseren Partner so zu lieben, unsere Familie so zu lieben, wie Gottes Wunsch, wie Gottes Plan es ist. Ja. Und das Geniale ist, wenn wir Männer damit anfangen, dann helfen wir automatisch unseren Frauen, uns auf diese richtige Art und Weise unterzuordnen. Weil keine Frau muss Angst haben, sich einem Mann unterzuordnen, der sie liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Einen Hinweis möchte ich dir auch noch geben. Vielleicht bist du jetzt hier und sagst, egal ob nun Mann oder Frau, ja, okay, dann ist jetzt wohl das der Auftrag von Gott für mich, aber ich werde mich meinem Mann erst unterordnen, wenn er mich so liebt, wie Christus die Gemeinde liebt. Oder ich werde meine Frau erst so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, wenn sie sich endlich mir unterordnet. Ich sag's nochmal, diese göttliche Liebe hat nicht den Fokus darauf, was der andere tut oder nicht tut. Also mach es dir selber zur Aufgabe, diesen Menschen, der dich verletzen wird, zu lieben. Und geh deine Schritte und schau, okay Gott, was ist dein Plan, wie du möchtest, dass ich mich in meine Familie, in meinen Partner investiere, unabhängig davon, was dein Partner tut. Und geh diese Schritte. Und ich möchte noch einen praktischen Tipp geben. Wenn du dich fragst, wie du deinen Partner top lieben kannst, dann möchte ich dir jemanden nennen, der dich da richtig, richtig gut beraten kann, den du fragen kannst. Und zwar, seid ihr bestimmt gespannt, dein früheres Ich. Stell dir selbst die Frage, okay, wie habe ich meinen Partner geliebt, als wir zusammengekommen sind? Ich weiß nicht, was du getan hast, aber ich könnte mir vorstellen, so wie ich das oftmals von frisch verliebten Pärchen mitbekomme, die lieben sich gegenseitig, sie schreiben sich gegenseitig Liebesbriefe. Mein Vater hat meiner Mutter einen 20-seitigen Liebesbrief geschrieben, alter Verwalter. Und das in kleiner Schrift, ne? Also das ist schon ordentlich. Was hast du getan? Hast du sie zum Essen ausgeführt? Hast irgendwas Positives ausgesprochen? Hast sich für sie hingegeben? Was auch immer. Check mal wieder, was du damals getan hast. Und dann, tu das doch mal wieder. Und eine wichtige Basis, Männer, eine wichtige Basis ist, Blumen sind wichtig. Und ich möchte einmal Holly bitten, der hat einen ordentlichen Packen Blumen und der stellt sie jetzt neben den Ausgang. Männer, ihr sollt euch gleich, wenn der Gottesdienst vorbeigeht und ihr rausgeht, dürft ihr euren Frauen da eine Rose rausnehmen. Ich habe auch eine hier dabei. Ich hab mir meine schon genommen. Und ich weiß auch, wem ich sie gleich geben werde. Und wenn ihr euch aber eine nehmt und sie eurer Partnerin gibt, geht ihr damit automatisch einen Deal ein. Und zwar, wenn ihr euch eine nehmt, dann müsst ihr innerhalb der nächsten 4 Wochen eurer Frau mindestens einmal, besser öfter, nochmal Blumen schenken. Ja? Tut das. Ich erwarte... Ich erwarte, dass der Eimer nachher leer ist, ja? Wichtig. Okay, gut. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal etwas empfehlen. Und zwar habe ich zum ersten Mal, wo ich predige, eine Buchempfehlung dabei. Und zwar von Johannes Hartl. Das ist ein Prediger, den ich sehr schätze. Und der hat 2 Bücher rausgebracht. Einmal die Kunst, meinen Mann zu lieben und die Kunst, meine Frau zu lieben. Das habe ich sogar hier. Ich kann euch sagen, Männer, ihr seht, das ist ein kleines Büchlein und das sind sogar Bilder drin und so weiter. Ja, das kann man schnell lesen. Das habt ihr in einer halben Stunde durch. Ich sage euch, das ist eine gut investierte Zeit in eure Ehe. Wer will, ich habe es für die Frauen leider nicht hier, aber für die Männer, wenn ihr wollt, könnt ihr es auch euch eben nochmal angucken. Das ist eine wirklich gute Investition. Ja? Hol dir dieses Buch, je nachdem, was du bist, Mann oder Frau. Ich kann persönlich sagen, ich habe daraus viel gezogen und zehre immer noch viel davon. Und auch in dieser Predigt ist einiges von seinen Gedanken drin. Okay, gut, ich möchte zum Abschluss kommen und möchte nochmal schauen, was lesen wir in Epheser 5 noch über Gemeinde. Zum Abschluss einmal, und zwar der gleiche Vers, den wir gerade gelesen haben. Da sehen wir, wir sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Der Mann liebt die Frau Die Frau liebt den Mann, ja, okay. Und Christus liebt die Gemeinde und er hat sich für sie hingegeben. Jesus ist der Leiter, unser Bräutigam, so wird er auch oftmals bezeichnet. Und wir als Gemeinde sind seine Braut. Lasst uns als Gemeinde Jesus wieder unterordnen, so wie auch eine Braut sich ihrem Bräutigam unterordnen soll. Weil ich bin so überzeugt, Jesus möchte so vieles in diese Gemeinde reinbringen und rein lieben und rein investieren. Aber dazu tun wir als Gemeinde Gutes, uns Gott wieder unterzuordnen, uns Jesus unterzuordnen und zu schauen, okay, was ist sein Plan? Und lasst uns auch anfangen und ein Beispiel an Jesus nehmen und anfangen, Gemeinde wieder zu lieben. Und nicht die Gemeinde zu lieben, weil sie schön ist, sondern lasst uns anfangen, Gemeinde zu lieben, damit Gemeinde wieder schön wird, damit sie da sich darstellt, weder mit weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und ich bin mir sicher, wenn sich jeder hier in Gemeinde investiert, so wie Gott es sich von jedem Einzelnen wünscht, dann wird diese Gemeinde wunderschön und heilig und tadellos werden. Und ich bin mir sicher, wenn sich jeder mal hinsetzen würde und sagen würde, okay Gott, was ist dein Plan, was du durch mich in diese Gemeinde, in diese Familie reinbringen möchtest, dann bin ich mir sicher, ich weiß nicht, wie ich es mir vorstellen soll, aber ich bin mir sicher, diese Gemeinde würde komplett explodieren. Wir hätten riesenkrasse Lobpreisabende und selbst, also ich schätze mit einer Riesenband, nicht nur mit zweien, aber selbst wenn es nur zwei wären, würde es komplett explodieren hier, weil jeder etwas Göttliches hier mit reinträgt, was Gott hier durch ihn in diese Gemeinde investieren möchte. Wir hätten eine wunderbare Rangerarbeit, wo die Leiter nicht langsam Overquota sind, so bei einem oder anderen Team, sondern wir hätten eine wunderbare Gemeinschaft dort. Wir hätten eine geniale Männerarbeit. Ja, die haben wir auch jetzt schon, die würde aber noch viel mehr eskalieren oder explodieren. Meine Mutter sagt mir immer, ich soll nicht eskalieren sagen, weil das so negativ klingt. Okay, ich sage explodieren, das würde heftig werden, wie auch immer. Ja, wenn Männer zusammenkommen und zusammen diese göttliche Männlichkeit gemeinsam leben und sich da gegenseitig bestärken, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig unterstützen, auch sich gegenseitig ermahnen. Die Frauenarbeit würde richtig vorankommen, die Frauen würden zusammenkommen und zusammen... Ja, Gemeinde leben. Gemeinde ist so viel mehr als das, was wir hier sonntags morgens sehen. Die Seniorenarbeit würde vorankommen und Menschen würden sich, auch die Senioren, die vielleicht Schwierigkeiten haben, hierher zu kommen, würden von Leuten, die hier zukommen, hierher gebracht werden oder zu Hause besucht werden oder sowas, weil Gott jeden aus dieser Gemeinde sieht und sich in jeden investieren möchte, durch andere in dieser Gemeinde. Ja, und letztens, wir haben diese Treffen, der eine oder andere weiß es hoffentlich, wo wir uns getroffen haben und geschaut haben, okay, was sollen die nächsten Schritte sein von unserer Gemeinde? Wo wollen wir uns investieren? Ich weiß noch, dass eine Dame mir mit Tränen in den Augen gesagt hat, hey, ich möchte so gerne, dass die Obdachlosenarbeit mal wieder vorankommt. Ja, und ich habe dieses Herz gesehen, dieses Brennen dafür und es ist wunderbar, aber dafür brauchen wir Menschen. Gott wirkt durch Menschen und Gott baut seine Gemeinde durch Menschen und durch Menschen erreicht Gott auch die Mitmenschen und auch die Obdachlosen. Ja. Und ich bin mir so sicher, es würde hier übernatürlich werden. Wir würden Wunder sehen, wir würden Heilungen sehen. Und ich glaube auch, dass die Mitgliederanzahl explodieren würde. Ah, knapp. Und letzten Endes glaube ich, dass all das dazu führen würde, genauso wie wir es hier lesen, dass diese Gemeinde eine herrliche, tadellose und heilige Gemeinde wird. Iris, du darfst nach vorne kommen. Und ich möchte uns alle ermutigen. Lasst uns unsere Partnerschaften wieder so leben und so lieben, wie Gott es sich wünscht. Und lasst uns Gemeinde so leben und so lieben, wie Gott es sich wünscht. Frag Gott ganz aktiv heute, ich habe gesagt, das ist eine Andacht mit praktischen Inhalten. Ja, wenn du nach Hause gehst, auf dem Weg oder zu Hause, nimm dir die Zeit, setz dich hin oder geh eine Runde spazieren und frag ihn, okay Gott, was möchtest du, was möchtest du meinem Partner durch mich schenken, was möchtest du meiner Family durch mich schenken, wie kann ich der Top-Ehepartner sein, den du für meine Familie, für meine Partnerschaft dir ausgedacht hast. Und frag ihn auch, okay, Gott, was hast du für einen Plan für mich in dieser Gemeinde? Wo möchtest du, dass ich aktiv werde? Soll es das Deko-Team sein, was wir heute gesehen haben? Oder soll es irgendein anderer Bereich sein? Frag Gott und richte dich danach aus. Und ja, er ruft schon an. Ja, also, Gott sagt immer was. Und lass uns da wieder anfangen, lass uns da reinstarten, das wieder so zu leben, wie es Gottes Plan ist. Das ist in jeder Lebenslage das Beste, was wir tun können.